Und hallo. Ich komme mir so langsam vor wie Schrödingers Twitch-Stream. Also ich weiß selbst nicht, ob er stattfindet, bis er stattfindet. Was manchmal so ein bisschen Zufällen überlassen ist. Ich wollte ja eigentlich am Montag mit euch die US-Previews durchgehen. Jetzt haben wir folgende Situation, dass wir seit Mitte November Service-Partner mehr oder weniger von cityescapegames.de sind. Das heißt, wir sind quasi hier Sammelpunkt. Wir händigen den Leuten das Material aus und führen sie so ein bisschen in ja so eine Art Schnitzeljagd in der Stadt rum oder ein. Und das Problem war, dass wir quasi Montag eine Buchung hatten. Wir haben aktuell gibt es gerade ein Rettet Weihnachten Escape Game, das man buchen kann. Das ist ziemlich cool. Ja, jetzt hat meine Gruppe, die am Montag gebucht hatte, hatte Verspätung, die standen im Stau. Dementsprechend kamen die später. Man muss ungefähr rechnen, man braucht circa 2 Stunden, um das Ganze abzuschließen. Das heißt, die werden mir dann mitten in den Stream reingeplatzt später. Musste eben ein bisschen länger bleiben. Dementsprechend habe ich gedacht, komm, lass gut sein. Kriegen wir irgendwie die Woche noch hingedeckelt. Ja. Haben wir aber nicht heute Abend. Heute Abend reden wir über ein paar Sachen, die ich gelesen habe. Ich habe mir aus den US-Previews mal wieder aus den letzten Monaten ein paar Sachen rausgesucht. Zum einen gerade, wir hatten vor kurzem, wenn ihr euch erinnert, hatte ich ein Gespräch mit Bastian über Night Terrors und da war Wesley Dodds, also der Ur-Sandman, also nicht der, worauf, also nicht Neil Gaiman Sandman, sondern Neil Gaiman sollte eigentlich ursprünglich den Sandman reanimieren oder wieder aufleben lassen, hat aber dann die freie Hand bekommen, was Eigenes zu machen und dementsprechend wurde dann der Morpheus Sandman draus, den wir kennen. Aber eigentlich, ursprünglich war Sandman dieser Dude mit Gasmaske und Schlafspray, Schlafgas und so weiter. Der ist in Night Terrors aufgetreten und kurz danach gab es die Meldung, dass der eine Miniserie bekommen wird. Das ist eine von dreien, die aktuell laufen. Also DC hat im Rahmen von Dawn of DC das The New Golden Age laufen. Da ist einmal Wesley Dodds, The Sandman, dann gibt es Alan Scott, Green Lantern und Jay Garrick, The Flash, der Golden Age Flash. Genau, also spielt alles so um den Dreh rum, spielt alles in den 40ern. Fand ich recht cool, weil ich auch die Figur an sich recht cool fand. Habe ich mir mal mitgenommen. In einem ähnlichen Zeitraum spielt Destiny Gate aus dem Image Verlag. Das spielt während der Weltwirtschaftskrise, also ein paar Jahre vorher. Sandman spielt 1940, das spielt, müsste, wenn ich mich recht erinnere, wenn ich meine Daten nicht ganz durcheinander kriege, 1928 spielen. Da sage ich gleich noch was dazu. Das habe ich einfach, keine Ahnung, ich hab das irgendwie in Previews gesehen, das hat mich angesprochen. Bin ein bisschen spät dazu gekommen, weil ich hatte das in dem ersten Durchlauf wohl verpasst. Dementsprechend habe ich da auch schon 2 Ausgaben von. Ja, dazu gleich mehr. Dann einmal Trash Galore, Justice League vs. Godzilla vs. Kong. Godzilla hat ja eh gerade irgendwie voll den Lauf. Also aktuell gerade neuer Film. Dann eine Serie kommt, glaube ich, gerade irgendwie auf Apple TV, wenn ich mich recht erinnere. Dann, mit Legendary Pictures ein Crossover. Legendary Comics, so rum, also ein Sublabel von Legendary Pictures. Was aber im Prinzip ja auch Warner Bros. Ist, wenn ich mich recht erinnere, weil der letzte, zumindest der Skull Island ist Warner Bros. Dementsprechend, denke ich mal, gehört das irgendwie zusammen, aber es ist halt einfach ein Crossover zwischen den beiden Studios. Ist natürlich nicht Teil der Hauptkontinuität. Ja. Und im Manga-Bereich heute Abend Smoking Behind the Supermarket. Vom Hayabusa Verlag. So viel dazu erstmal. Ich hatte gerade kurz vorhin das City Escape Ding erwähnt. Ja, also der Sinn dahinter ist im Prinzip, dass man quasi als eine Art Agententeam einen Anschlag verhindern muss und deswegen mit so einem iPad ausgerüstet und mit einem Spionagekoffer mit ziemlich vielen coolen Gadgets durch die Stadt rennt und da Aufgaben löst, um diese Geschichte dann zu verhindern. Wir sind da für Ludwigshafen und Mannheim zuständig, wobei ein bisschen komisch ist, weil Ludwigshafen findet nichts statt, ist alles hier. Irgendwie hat man den Raum da zusammengefasst, aber ja, das ist quasi bei uns dann hier. Also du holst dir dein Zeug hier ab und rennst dann durch die Stadt und musst hier quasi in der Mannheimer Innenstadt Aufgaben erledigen. Ist aber ganz cool gemacht, macht echt Spaß. Es ist irgendwie, du hast einen Haufen Materialien dabei, Rätsel, die du lösen musst, iPad geführt, die Geschichte vorantreiben. Ist ein ziemlich cooles Ding auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zum ersten Titel von heute Abend. Wesley Dodds Sandman. Wie gesagt, spielt in den 40ern, ist der Ur-Sandman eigentlich, also die Uridee von DC Comics. Ist halt so ist ein typischer Golden Age Pulp Noir Held. Also er ist so, keine Ahnung, der Erbe von ein bisschen Kohle, hat so ein bisschen, ja, hat ein Haus mit Keller, hat einen Diener, der ihm dabei hilft, der sein Geheimnis kennt, kommt einem ein bisschen bekannt vor. Und der quasi die. Nicht nur das Anwesen und die Kohle von seinem Vater geerbt hat, sondern auch irgendwie eine gewisse Art von Angst. Also auch der hat schon quasi die Schrecken des Ersten Weltkriegs erleben müssen, also der Vater, und hat dieses Trauma so ein bisschen an seinen Sohn weitergegeben. Und der wiederum forscht quasi an Chemikalien, die dann zu seinem Schlafgas geführt haben. Aber auf dem Weg dahin hat er halt irgendwie einige, naja, tödliche Varianten davon erzeugt. Und dieser Schrecken, der zermartert ihm immer noch das Hirn. Er möchte aber trotzdem seine Forschung dafür nutzen, das Ganze, weil parallel dazu tobt der Zweite Weltkrieg. Und er träumt davon, seine Forschung dafür nutzen zu können, quasi den auf eine, naja, weniger letale Art zu beenden. Also quasi, dass man sein Schlafgas zu Kriegszwecken benutzt und somit den. Naja, jetzt mal den Feind besiegt, ohne ihn töten zu müssen, was bei den Generälen nicht so gut ankommt. Die sind von der Idee nicht ganz so überzeugt und hätten sagen, er könnte doch gerne wiederkommen, wenn er was Tödlicheres entdeckt hat. Und ja, das zermartert ihn ziemlich im Großen und Ganzen. Also er ist, ja, das entspricht nicht seinem Ziel, also dementsprechend ist er ein bisschen fehl am Platz und genauso fehl am Platz fühlt er sich so in der High Society. Also er ist irgendwie quasi erst wieder glücklich, wenn er, naja, im Faustkampf sozusagen die Schurken besiegt und er so auf kleinem Niveau die Straßen, es müsste New York sein in dem Fall, befreien kann. Und er ist eher so ein, ja, Hand-to-Hand, er ist so ein bodenständiger Held. Wie gesagt, so ein bisschen, wer Bock drauf hat, auch so Sachen wie The Shadow oder The Rocketeer oder sowas in der Richtung. Der ist bei Wesley Dodds The Sandman ganz gut aufgehoben. Ist eine Miniserie. Ich glaube, es wären 6 Hefte, wenn ich mich recht erinnere. Mal schauen, was sie mit der Figur machen. Also bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Geschrieben wird das Ganze von Robert Venditti. Gezeichnet wird es von Riley Rossmo, Christophers Lieblingszeichner. Der, naja, gut, ich habe mit Harley nichts am Hut, dementsprechend ist mir wurscht. Ich finde, der macht bei dem Sandman auf jeden Fall eine ganz gute Arbeit. Das finde ich, dieses, es hat so ein bisschen Dick Tracy-Vibes, finde ich. Also, wenn man sich die Zeichnungen anguckt, also wer vielleicht den alten Cartoon noch kennt oder es gab auch den Film mit Warren Beatty, wo die Schurken so ein bisschen wie auch in Sin City so. Naja, teilweise aussahen, als hätten sie das Gesicht mit Knete nochmal aufpoliert bekommen. Also total übertriebene Kinnpartien oder Backen und so weiter. So ein bisschen sieht es hier aus. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut in dieses 40er-Jahres-Setting. In einem ähnlichen Zeitraum verschlägt es Destiny Gate, aber das ist wiederum naja, ein paar Jahre vorher. Das ist die Zeit der ersten oder der großen Weltwirtschaftskrise. Und wir haben einen Protagonisten, der so als Handlungsreisender unterwegs ist, der halt irgendwie halt auch quasi unter der Weltwirtschaftskrise leidet und naja, wieder mal irgendein Geschäft gegen die Wand gefahren hat, weil halt gerade nichts funktioniert. Und der quasi von Selbstzweifeln zerfressen zurück zu seiner Familie heimkehren muss, um denen wieder zu sagen, dass quasi er kein Geld mit nach Hause bringt. Und ja, es macht so einen Anschein, als würde er irgendwie so ganz kurz irgendwie einnicken oder sowas in der Richtung und danach in einer, naja, ich nenne es mal einer sehr Silent Hill-mäßigen Variante des Zugs wieder aufwacht. Also irgendwie die Passagiere, die vorher da in seinem Abteil waren, die kommen doch sehr monströs rüber und er muss sich im ersten Heft seinem eigenen Wahnsinn stellen und kann dem Ganzen eigentlich nur ganz knapp entkommen. Fasst aber den Mut quasi, sich das Ganze zu überwinden, nur um sich dann im zweiten Heft seinen Selbstzweifeln und seinen Fehlern der Vergangenheit stellen zu müssen, die doch auf sehr widerliche Art und Weise rüberkommen. Und da ist halt der Punkt, wo halt drüber nachdenken muss, ob er halt quasi aus den Fehlern der Vergangenheit lernt oder ob er, naja, es versucht besser zu machen, vielleicht dann eventuell doch sein Ziel zu erreichen, also wieder nach Hause zu seiner Familie zu kommen. Das Destiny Gate, ich weiß nicht, ob es einen tatsächlich adäquaten Begriff dazu im Deutschen gibt, weil es wird halt wirklich so als solches thematisiert. Also ich würde es wahrscheinlich als sowas wie Scheideweg oder sowas in der Richtung bezeichnen, weil er quasi in mehreren Situationen genau vor solch einen gestellt wird. Also nimmt er seinen Wahnsinn an, beziehungsweise bekämpft er seinen Wahnsinn. Verfällt er den Fehlern seiner Vergangenheit oder schaut er nach vorne? Ja, das war jetzt, ich meine, das ist halt, wie gesagt, das ist ein Indie-Comics-Topkauf, ein Image. Die Zeichnungen sind okay, die Story bislang auch. Wir sind jetzt zwei Hefte tief drin. Ich denke, es ist auch eine Miniserie, die wohl ursprünglich, ich dachte erst, das wäre eine Adaption von einem Videospiel, aber das ist wohl mal als Videospiel-Idee gepitcht worden, wurde aber nicht angenommen. Und wurde dann quasi als Comic adaptiert. Hat ein bisschen in manchen Belangen so, was sind, wenn euch das, die Älteren von euch, die vielleicht länger in PC-Games unterwegs sind, Sanatorium was sagt, das war auch so eine Geschichte, wo der Protagonist in einer Art Irrenhaus aufgewacht ist und alles ziemlich verquer war. Hat manchmal so ein bisschen diese Vibes, aber wie man gerade in dem Zug sieht, auch so ein bisschen Art Deco und ja, Shawshank Redemption, also so diese Zeit spielt da doch ziemlich rein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also bis jetzt gefällt es mir ganz gut eigentlich. Wahrscheinlich, okay, ich gehe davon aus, dass halt verschiedene Etappen seines Scheiterns da jetzt irgendwie abgefrühstückt wird. Bis jetzt haben wir auf dem Trip noch keine anderen Passagiere gesehen. Also es sind alles irgendwie quasi pervertierte. Naja gut, ein paar Passagiere sind doch da, aber sie kommen mir halt alle vor wie pervertierte Versionen seines Gedächtnisses beziehungsweise seiner Vergangenheit. Dementsprechend, ja, mal gucken, was wird. Wir freuen uns. Dann sind wir auch schon heftmäßig beim dritten Titel heute Abend. Nämlich Justice League vs. Godzilla vs. Kong. Die größten Monster unserer Zeit treffen aufeinander. Ja, also der Kicker von der Geschichte ist einfach, dass das. Also, wie gesagt, das ist eine Elseworld-Geschichte, das ist ein Crossover. Es beginnt damit, dass wir quasi Lois Lane und Superman, also Clark Kent, bei einem romantischen Dinner auf dem Daily Planet sehen. Und ja, Clark Kent, Lois Lane dann doch endlich den Antrag machen möchte. Und in dem Moment, wo das Ganze stattfindet, ist die Erde erschüttert und Godzilla steht plötzlich aus dem Hafenbecken auf. In dem Moment harter Cut und wir springen 12 Stunden in die Vergangenheit und finden langsam raus, wie es überhaupt dazu kommen konnte, beziehungsweise in Teilen. Wir haben irgendwie, also Teil der Justice League weiß von Clarks Plan und muss ihm quasi an dem Arm den Rücken frei halten. Deswegen ist da, naja, wenn man von Flash und Green Lantern und Supergirl von der B-Mannschaft sprechen darf, halt nur die B-Mannschaft am Start. Aber selbst die sitzen halt da. Also man muss schon sagen, dass quasi man so ein bisschen das Ganze einführt im Sinne von, die gucken sich irgendwelche Videos an von ihm, beziehungsweise Videoübertragungen und denken sich so, für was sind wir überhaupt da? Der könnte das doch alles alleine machen. Dementsprechend wird uns bewusst, wie, naja, wie verletzlich die Welt ist, wenn er fehlt. Und nichtsdestotrotz kommt. Naja, am Anfang irgend so ein komischer, ein riesiger Affe, ein Roboteraffe, wo man erst zum Teil denkt, oh, es könnte schon Kong sein, aber im Prinzip ist es dann eine Ablenkung dafür, dass Lex Luthor mit Legion of Doom in die Festung der Einsamkeit von Superman einbrechen kann, weil er da eine Motherbox klauen will. Na naja, gut, das Ding ist halt irgendwie, dass das, wie es halt bei denen so ist, Schurkenformationen, die im Prinzip, naja, ihr größter Feind sind sie selbst. Also jeder macht den anderen runter und warum bist du hier und warum machst du das und du bist total unfähig und wie auch immer. Und ja, leider, der Toymaker ist es halt auch und fasst halt leider das falsche Ding an und löst einen stillen Alarm aus, den Superman hören kann. In Panik versuchen die dann doch noch ihren Plan durchzuziehen, werden von der Justice League quasi erwischt. Toymaker zündet eine Bombe, was wiederum mit der Motherbox reagiert und bam, sind sie auf Skull Island. Wie heißt der? Der Gorilla. Grodd? King Grodd? Killer Grodd? Grodd, glaube ich. Fühlt sich natürlich total heimisch. Und bondet mit King Kong, der da irgendwie rumeiert. Während Toymaker irgendwie die ganzen Monster, die da rumrennen, doch irgendwie als mögliche Spielzeuge sehen. Und ich glaube, er fasst irgendwie, ich glaube, wir hatten dieses Amulett von Dr. Destiny, was irgendwie so eine Abart von Morpheus Amulett war, dieser Stein, in Night's Terror. Und ich glaube, das ist der, was der ist auch in der Variante, in dem Heft, in der Justice, in der Fest in der Einsamkeit auch bewahrt, warum. Und der Toymaker wünscht sich Spielzeuge und die werden transferiert von Skull Island aus. Also haben wir da wieder einen Dimensionssprung. Es erklärt, warum die Wesen von da nach dort kommen. Und wir enden das Heft da, wo wir es begonnen haben, nämlich Godzilla erhebt sich aus dem Wasser. Ist halt, das ist eine Spaßnummer. Also das ist gut gezeichnet, definitiv. Ich weiß gar nicht, wer war das, der Duce hat, glaube ich, unter anderem auch Teile von Injustice illustriert. Das ja, sieht ganz gut aus. Es ist souveräne Kost auf jeden Fall. Finde es ganz nett, sie übernehmen. Gut, natürlich, da ist ja DC, Warner. Übernehmen sie teilweise auch das Monster-Design aus dem letzten Skull Island-Film unter anderem. Das kommt ganz gut, das kommt sehr kohärent rüber. Dementsprechend, ich bin gespannt auf Heft 2. Ich weiß gar nicht, wie viele Nummern das werden, aber ich werde es gleich rausfinden. Ich muss mal ganz kurz eine Pause machen und bin gleich wieder da. In der Zwischenzeit werde ich rausfinden, wie viele Hefte es werden. So, da bin ich wieder. 7 Hefte werden es wohl, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe euch auch mal den Link zu Heft 1 aus unserem Shop reingehauen in den Chat. Ich würde es auch tatsächlich, keine Ahnung. Sorry, ich bin noch restkrank. Das ist teilweise, macht es mein Hirn ein bisschen langsam. Also, wie gesagt, wenn wir Titel besprechen, die wir hier haben, brauche ich euch immer mal einen Link irgendwie in den Chat rein. Könnt ihr darüber bestellen, wenn ihr Bock habt. Ich habe gerade gesehen, dass mittlerweile man das Second Printing von der 1 bestellen kann. Wer macht das First Printing da auf jeden Fall? Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Titel und auch schon letzten Titel, verdammt. Nämlich zu Smoking Behind the Supermarket. Ist bei Hayabusa erschienen. In dem Sinne, vielen Dank an das Leseexemplar. Den habe ich, glaube ich, als ich mit Christopher das Winterprogramm von Carlsen und Hayabusa besprochen habe, ist der mir ins Auge gestochen. Der hat für mich so ein bisschen Lost in Translation Vibes gehabt, weil irgendwie, also die Idee ist halt, wir haben halt so einen überarbeiteten Büroangestellten, den Herr Sasaki, der quasi sich, naja, das klingt jetzt blöd, also das Ding ist halt, es klingt manchmal doch gewaltig creepy, was der macht, also ziemlich cringe und so weiter. Also er ist einfach total überarbeitet, er wird in seinem Job nicht gewertschätzt, freut sich eigentlich jeden Abend darüber, quasi bei Frau Yamada im Supermarkt einkaufen zu gehen. Das ist einfach ein Mädchen oder eine junge Frau in ihren Anfang 20ern, die in einem Supermarkt auf dem Weg zu ihm nach Hause arbeitet und die halt super freundlich und super cute ist, und das quasi gibt ihm dann abends nochmal so ein bisschen den Uplift. Und das ist so meistens so das Highlight seines Tages, dass er quasi abends nochmal halt einkaufen geht, sich auch immer bei ihr in der Kasse anstellt, und irgendwie so diese kleine kurze Interaktion zwischen den beiden ihm quasi so ein bisschen einen positiven Vibe für den Abend gibt. Das klappt auch soweit, bis er irgendwie mal ein bisschen später ist und Frau Yamada einfach schon Feierabend hat wahrscheinlich. Ja, als Stressrelief geht er vor die Tür und will eine rauchen. Überall ist Raucherverbotszone. Bisschen so so ein Mädel aus der Ecke irgendwie anpfeift, so, ey, pst, hier, komm zu mir, hier kannst du irgendwie, kannst du eine rauchen gehen. Und das ist dann quasi das Mädel, das man auf dem Cover sieht, Miss Tayama, die ja, ihn halt quasi da hinten in so eine Ecke, in den Hintereingang quasi, beziehungsweise den Zuliefereingang des Supermarktes einlädt, um da mit ihm eine Kippe zu rauchen. Ist auch ganz nett, weil die Kapitel sind quasi nach erster Zigarette, zweite Zigarette und so weiter. Inzwischen Kapitel nach und vor diversen Zigaretten benannt. Dementsprechend lässt sich das auch ganz gut einordnen, wenn es da mal einen Zeitsprung gibt. Und über die Zeit entwickelt sich zwischen den beiden auch noch so eine ganz, naja, doch recht unschuldige, aber zarte Beziehung. Sie ist auch ein bisschen, also die Frau Tayama ist im Gegensatz zu ihrer Kollegin doch ein bisschen forscher, ein bisschen angriffslustiger und lockt den Herr Sasaki so ein bisschen aus der Reserve und verunsichert ihn auch so ein bisschen. Also das hat ein ganz seltsames, naja, nicht seltsames Machtgefälle, aber sie hat schon ein bisschen die Oberhand in der Beziehung auf jeden Fall. Was ja für ihn auch recht ansprechend ist und aber ihn auch sehr verwundbar macht auf die andere Seite, auf der anderen Seite. Und so nach und nach, wie gesagt, entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden, die so sich um Alltagssituationen dreht. Also die sind eigentlich ganz cute unterwegs. Das Ding ist, es hat einen recht offensichtlichen Plot-Twist, den man recht früh erkennt, was dem Ganzen aber keinen Abbruch tut, weil sich die Geschichte trotzdem noch schön weiterlesen lässt. Die überraschen uns nicht so wirklich. Irgendwann kommt die Managerin des Supermarkts dazu, also in dieses Gespann, weil neben ein paar Situationen auf seiner Arbeit spielt die ganze Handlung eigentlich im Supermarkt oder quasi hinterm Supermarkt. Was, ja, es ist so ein bisschen wie nennt man das, wie ein Kammerspiel. Also wir haben ein sehr begrenztes Setting, wir haben einen relativ begrenzten Personenkreis. Es geht eigentlich mehr um das Zwischenmenschliche. Also es ist halt auch ein Slice-of-Life-Titel. Natürlich wird zum einen das Altersgefälle zwischen den beiden thematisiert, wobei er, keine Ahnung, ich schätze, in seinen Spät-30ern, Anfang 40ern sein wird und sie ist in Anfang 20ern. Wobei das Ganze halt auch nicht zwingend eine romantische Konnotation hat. Also es ist eher so eine, naja, er ist halt naiv unschuldig und sie spielt, also beziehungsweise sie, also die Plural sie. Yamada erfüllt ihre Rolle und ist überaus freundlich und Tayama ist quasi der Spiegel davon. Die ist da, wie gesagt, sehr forsch und sehr angriffslustig. Und provoziert den auch ganz gerne. Und es macht eigentlich schon recht Spaß, das Ganze zu lesen. Und aber am Ende haben wir nochmal so einen Punkt, wo sich die Beziehung zwischen den Personen nochmal ein bisschen dreht, weil wir irgendwie einen Sprung in die Vergangenheit machen. Also auf ein erstes Zusammentreffen zurückgehen. Und das wiederum gibt der Personenkonstellation nochmal eine ganz neue Dynamik, die doch recht Interesse macht auf das, was da noch kommt. Ansonsten, wie gesagt, passiert da nicht viel. Aber das, was passiert, das ist so ein fragiles Geflecht aus Zwischenmenschlichkeiten. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass ich diesen Vergleich mit Lost in Translation ganz brauchbar finde. Was halt aber auch daran liegt, dass in dem Film, naja, nicht darum geht, was passiert, sondern quasi das, was nicht passiert, irgendwas ist, was passieren könnte und was quasi unausgesprochen im Raum steht. Und ja, also wenn man quasi die Metapher noch weiterführen möchte, das, was Bill Murray am Ende Scarlett Johansson ins Ohr flüstert, das ist das, was hier passiert eventuell. Also dieses in der Schwebe sein. Ja. Smoking Behind the Supermarket Band 1 bei Hayabusa erschienen. Band 2 kommt Anfang nächsten Jahres. 3 gibt es in Japan mittlerweile. Viel mehr weiß ich darüber jetzt auch nicht. Also im Sinne, wie weit da noch was kommt. Oder wie viele Bände noch kommen. Ich denke, dass man aufgrund der Personenkonstellation das Spiel noch ein bisschen ziehen kann. Aber das wird kein One Piece auf jeden Fall. Also, das wären keine. Ich vermute. Es wären eine Handvoll Bände. Dann hat sich das Ganze aber auch quasi erledigt, weil die Konstellation nicht mehr hergibt. Aber bis dahin freue ich mich auf mehr. Das war's auch schon wieder von mir heute Abend. Ich hau euch gerade nochmal den Link für den Smoke Behind the Supermarket in den Chat. Und wünsche euch einen schönen Abend. Ansonsten rede ich am Montag mit dem Bastian, der war, wie gesagt, zu unserem Night Terrors Stream schon mal da. Rede ich über Aftergods und über The Many Deaths of Layla Starr. Das wird ziemlich stattfinden, also ja, das ist der Plan für die nächsten Tage. Ansonsten gucken wir, dass wir im Dezember noch ein bisschen was auf die Beine stellen. Ich will auf jeden Fall in der Vorweihnachtswoche mit dem Christopher nochmal so einen kleinen Jahresabschluss-Stream machen. Mit unseren Comic-Highlights und mit ja, Dingen, die wir gelesen haben, die wir gut fanden, mit Dingen, die wir vorhaben. Dementsprechend würde ich sagen, das war's für heute Abend. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.